In der heutigen Episode befasse ich mich keineswegs mit einem spezifischen Werk, sondern gleich mit einem ganzen Themenbereich. Letztens befand ich mich in der Bibliothek der Uni Hamburg und entdeckte ein Prospekt, das meine Aufmerksamkeit erregte. Das Prospekt wies den Namen Feuerfest auf. Ich hatte den Eindruck, dass der Name doch sehr einschüchternd klang. Feuer und Fest klingen exakt so, als ob jemand eine Party feiert, nur der Begriff Feuer verleiht dem Ganzen einen fahlen Beigeschmack. Der Titel weist darauf hin, dass wohl ein bestimmtes Ereignis nicht mit rechten Dingen zuging. Passend dazu trägt das Prospekt den Untertitel Illustrationen und Animationen zu den Bücherverbrennungen 1933. Jeder von uns kennt die Bilder, die uns unsere Geschichtslehrer von der 12-jährigen NS-Diktatur zeigten, und die fanatischen NS-Anhänger, die Bücher auf Scheiterhaufen verbrennen, gehören definitiv auch dazu. Hamburg liest verbrannte Bücher. Damit will die Universität ein Zeichen setzen. Denn im Mai 1933 verbrannten viele deutsche Studenten in der Aktion Wider den undeutschen Geist Bücher von Autoren, die nicht in das Bild des NS-Regimes passten. Im Prospekt selbst heißt es: Der Eifer und die Gründlichkeit, mit der sie dabei vorgingen, erschüttert noch immer. Vor einigen Jahren besuchte ich die Universitätsstadt Heidelberg und entdeckte dort ebenfalls ein Denkmal für Bücherverbrennungen. Das Denkmal befindet sich zentral vor dem Uniplatz, die selbst eine wunderschöne Gegend ist. Auch Berlin, die Bundeshauptstadt, verfügt über ein eigenes Mahnmal. Am Bebelsplatz, nahe der Straße unter den Linden, erinnert ein 5x5x5 Meter großer unterirdischer Raum, der in den Platz eingelassen ist. Der leere Raum ist nicht zugänglich. Nur eine Glasplatte in der Pflasterung des Platzes ermöglicht den Besuchern einen Einblick. Das Denkmal beginnt mit einem Zitat aus Heinrich Heines Tragödie Almansor. Das war nur ein Vorspiel. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. In der Mitte dieses Platzes verbrannten am 10. Mai 1933 nationalsozialistische Studenten wie ihre Kommilitonen aus Hamburg und Heidelberg die Werke hunderter freier Schriftsteller, Publizisten, Philosophen und Wissenschaftler. Die Aktualität dieses Themas verfolgt uns bis heute. Genau aus diesem Grund entschloss ich mich, heute eine Episode über die Exilliteratur zu verfassen. Die unmenschliche Politik und Ideologie der Nationalsozialisten zwang zu der damaligen Zeit viele Menschen zu radikalen Schritten. Nicht jeder verfolgte ihre Meinung und widersetzte sich mutig ihnen. Ich beschäftige mich unter anderem mit der schwierigen Frage, warum sich Autoren gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen und wie sich die unnachgiebige Meinungskontrolle der Diktatur im Land der Dichter und Denker verfestigte. Bei der Recherche bemerkte ich, dass dieses Thema alles andere als unkompliziert ist. Anatol Regnier fasst meine Gedanken in seiner Einleitung zu seinem Buch »Jeder schreibt für sich allein« perfekt zusammen. Das Terrain ohne Angst zu betreten war nicht einfach. Der Nationalsozialismus ist ein riesiges Thema, an dem sich noch viele Generationen abarbeiten werden. Des Lernens ist kein Ende und das Verstehen ein langer Prozess. Auf Anatols Buch komme ich zum Schluss noch einmal zu sprechen. Doch fürs Erste befassen wir uns nun mit der Definition der Exilliteratur. Exilliteratur kam bereits vor dem Nationalsozialismus in unterschiedlichen Formen vor. Mit diesem Begriff verbindet man in erster Linie Krieg und Vertreibung. Die Literatur ist so alt wie die Menschheit selbst und schon immer setzen sich Autoren mit schicksalshaften Ereignissen auseinander, die ihr Leben entweder auf gute oder schlechte Weise bestimmten. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die ins Exil flohen. Bereits in der Antike waren Autoren wie Ovid der Zensur ausgesetzt. Diese Gattung verfestigte sich allerdings erst an einem späteren Zeitpunkt, nämlich im 16. Jahrhundert. Die Religionskriege zwangen zahlreiche protestantische Dichterinnen und Dichter, ihre katholischen Heimatländer zu verlassen, weil sie dort um ihr Leben fürchten mussten. In der Literaturwissenschaft setzen sich literaturgeschichtliche Periodisierungsbegriffe erst später durch. Solche Periodisierungen stellen sogenannte Ex-Post-Konstruktionen dar. Genauer gesagt, Epochen sind theoretische Konstrukte der Literaturgeschichte. Ende des 18. Jahrhunderts gewann die politische Exilliteratur an Bedeutung. Bekannte Exilschriftsteller dieser Zeit sind beispielsweise Heinrich Heine, Georg Büchner oder Victor Hugo. Die deutsche Exilliteratur entstand zwischen 1933 und 1945, als viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor dem Nationalsozialismus flohen. Sie schließt an die neue Sachlichkeit der Weimarer Republik an und bildet den Vorläufer der Trümmerliteratur. Zu der Trümmerliteratur habe ich bereits eine Episode verfasst, nämlich Wannera, kommst du nach Spa? Wenn man sich die deutsche Literaturgeschichte der letzten 100 Jahre anguckt, ist es doch meiner Meinung nach erstaunlich, wie sehr die Politik die Literatur in diesem Land beeinflusst. Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir. Ich lebe im Kontakt mit der Welt und ich betrachte mich selbst nicht als gefallenen Menschen. Thomas Mann, 1938. Dieses Zitat stammt von dem deutschen Autor Thomas Mann, der selbst vor den Nationalsozialisten ins Ausland floh. Er verdeutlicht, dass die Verbundenheit zu seinem alten Heimatland in seinem Inneren nicht nachlässt. Man kommt nicht umhin, bei der deutschen Exilliteratur von den Nationalsozialisten zu sprechen, deren Diktatur ja letztendlich der Grund war, warum neben zahlreichen Autoren auch Juden und weitere Kritiker fliehen mussten. Exil, lateinisch für Exilium, heißt so viel wie in der Fremde weilend oder verbannt. In diesem Teil möchte ich euch erläutern, wie die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Bis heute diskutieren Historiker, ob man von einer Machtübernahme oder einer Machtergreifung spricht. Fest steht, die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 markierte das Ende der parlamentarischen Demokratie. Nach dem Ersten Weltkrieg lehnte sich die Bevölkerung gegen den deutschen Kaiser auf und zwang ihn zur Abdankung. Die Geburtsstunde der deutschen Demokratie war geschaffen. Philipp Scheidemann, SPD-Politiker, rief am 9. November 1918 von dem Reichstagsgebäude die Republik auf. Die Weimarer Republik stand jedoch auf wackligen Beinen und in den Folgejahren gewann die NS-Parteien immer mehr Einfluss. Die Nationalsozialisten hatten ihre Ziele vor allem mit lautstarker Propaganda und Straßenterror verfolgt. Als Reichskanzler bediente sich Hitler umgehend aller ihm zur Verfügung stehenden staatlichen Machtmittel. Sein Ziel war die Ausschaltung der politischen Gegner und die Errichtung einer Diktatur. Sie versprachen sich von der Reichstagswahl am 5. März 1933 die absolute Mehrheit der Stimmen und somit eine Festigung ihrer Macht. Gewalt und Propaganda dominierten den Wahlkampf der NSDAP. Führende Politiker von KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschlands, und SPD waren verhaftet worden, ins Ausland geflüchtet oder untergetaucht. Mit 43,9% aller Wählerstimmen verfehlte die NSDAP die sicher geglaubte Mehrheit. Ein wesentlicher Schritt zur Errichtung der Alleinherrschaft war das dem Reichstag am 23. März 1933 vorgelegte verfassungsändernde Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Es ermächtigte die Regierung zum Erlass von Gesetzen ohne Zustimmung von Reichstag und Reichsrat sowie ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten. Was danach folgte, ist mit einem Albtraum vergleichbar. Gleichschaltung, Entrechtung und Verfolgung bestimmten den Alltag. Niemand schien mehr sicher vor der Willkür des NS-Staates zu sein. Schon bald bestimmte die NS-Politik jeden Bereich des Alltags. Die Nazis forderten eine Literatur, die den zentralen Inhalten ihrer Weltanschauung und ihrer Ideologie Ausdruck verlieh. Zu den bevorzugten Genres der NS-Literatur gehörten neben Kriegs- und Heldendarstellungen vor allem Historien, Heimat- und Bauernromane. Es wurde sogar eine sogenannte Reichsschrifttumskammer, kurz RSK, ins Leben gerufen. Zum nationalsozialistischen Paradedichter und führenden Dramatiker hochgelobt wurde Hans Joost, der ab 1935 die Reichsschrifttumskammer leitete. Eine feste nationalsozialistische Haltung vertrat besonders der Schriftsteller Will Vesper, der vor allem durch seine Artikel und Kritiken in der neuen Literatur Bedeutung erlangte. Hohe Auflagen erreichten ab 1933 vor allem Kriegsromane und Heldendarstellungen, deren Autoren von den Nationalsozialisten aufgrund der deutschen Kriegsvorbereitungen besonders gefördert wurden. Die Verherrlichung der Kampferlebnisse stand im Fokus. Aus diesem Grund verboten die Nazis alsbald Erich Maria Remarques Werk »Im Westen nichts Neues«. Gegen die Terrormaßnahmen des NS-Regimes, gegen seine Kunst- und Kulturfeindlichkeit, gegen seine Kriegsvorbereitungen regte sich von Anfang an heftiger Widerstand der antifaschistischen Schriftsteller. Eng verbunden mit der Literatur des Dritten Reichs ist die Blut- und Bodenideologie. Die Blut- und Bodenideologie betrachtet die Abstammung, also das Blut und den Boden, um ihm mittels Landwirtschaft die Nahrung zu entziehen, sowie das Lebensraum, und somit gleichsam das Bauerntum alter Abstammung als die wesentliche Lebensgrundlage. Sie entstand aus dem Rassismus und dem Nationalismus des späten 19. Jahrhunderts und war zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. Kritiker dieser Ideologie sehen in der Blut- und Bodenideologie eine kriegstreibende Überhebung der eigenen Rasse, also dem Blut, zur Legitimation für eine Nation, die sich auszudehnen und den Bestand des eigenen Volkes durch die Vernichtung anderer Völker garantieren möchte. Die Verbindung zur Literatur besteht folgendermaßen. Der Ausdruck Blut- und Bodenliteratur oder Blut- und Bodendichtung bezeichnet eine von der Blut- und Bodenideologie geprägte Fortentwicklung der völkischen Heimatliteratur, die im nationalsozialistischen Deutschland gefördert wurde. Der Terminus Blut- und Bodenliteratur lässt sich im Deutschen seit mindestens 1937 nachweisen. Von anderen Strömungen der NS-Belletristik unterscheidet sich die Blut- und Bodenliteratur durch ihre Verherrlichung des Landlebens, der Natur und der Rückkehr zur Natur. Sie spielte neben der Aufnahme germanisch-heidnischer Mythen, zum Beispiel aus dem Wagenkreis der Nibelungen, eine wichtige Rolle bei der Schaffung des nationalsozialistischen Weltbildes. Natur und naturverbundenes bzw. natürliches Leben werden von den Literaten des Blut- und Bodenstils zum Gegenstand eines politischen Mythos gemacht. Im Mittelpunkt steht der Bauer und die Bäuerin als Symbole des artreinen Deutschen schlechthin. Die Dorfgesellschaft erscheint als nationalsozialistischer Mikrokosmos. Bekannte Werke stellen unter anderem dar Rudolf Haas, Mutter Berthe aus dem Jahr 1940, Ein deutsches Frauenleben und ebenfalls 1940 erschienen Hans Jost, Ruf des Reiches, Echo des Volkes. Durch die Kontrolle der Meinungsäußerung versuchten die Nationalsozialisten, Kunst und Literatur gemäß ihren Zielen zu reglementieren. Autoren, die sich dem Regime nicht fügten, erhielten ein Schreibverbot, wurden verfolgt, inhaftiert und ermordet. Viele Autoren mussten daher aus Deutschland fliehen und suchten Zuflucht im ausländischen Exil. Allerdings unterwarf sich nicht jeder dieser Ideologie. Die meisten Autoren, die sich zur Zeit des Nationalsozialismus im Exil befanden, verfolgten das gemeinsame Ziel, über den Nationalsozialismus aufzuklären und vor diesem zu warnen. Die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, gefiel nicht allen Schriftstellern. Im Buch »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« erzählt die Autorin Judith Kerr von dem jüdischen Mädchen Anna, das mitsamt ihrer Familie aus Berlin fliehen musste und das nur wenige Wochen nach der Machtergreifung Anfang des Jahres 1933. Ihr Vater war ein jüdischer Journalist und die Nazis fanden Anschluss an dem, was er schrieb. Sie konnten in ein anderes Land umziehen und das gleich dreimal. Von der Schweiz ging es für sie nach Paris und dann nach London. Das Leben im Exil war hart für die Familie. Annas Vater hatte im Ausland sichtlich Mühe, Arbeit zu finden, für die er auch bezahlt wurde. In Berlin wohnten sie in einem großen Stadthaus in einem schönen Viertel und hatten sogar eine Haushälterin und einen Gärtner. In Paris hingegen lebte die Familie lediglich in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Leben gestaltet sich manchmal nicht so, wie man es sich wünscht. Aber der Familie ist sicher. Und Anna war sich auch trotz ihres jungen Alters bewusst, dass sie alle in Gefahr schwebten. Auch Hans Falada stellte sich der Frage, ob er emigrieren sollte oder nicht. Als die Nationalsozialisten 1933 nach der Macht griffen, stellte er kein ungeschriebenes Blatt dar. Am 12. April 1933 verhafteten ihn Männer der SA. Der Grund? Verdacht auf Verschwörungen gegen die Person des Führers. Zunächst glaubte er an ein Versehen. Doch kurze Zeit vorher besuchte ihn sein Kollege Ernst von Salomon, der selbst ein überzeugter Anhänger der Nazis war. Falada nannte Hitler einen Attentäter und seine Vermieter haben dies gehört und ihn unverzüglich angezeigt. Man sieht, dass es ziemlich schnell gehen kann. 10 Tage später entlassen ihn die Behörden. Nach dieser kleinen, ungemütlichen Episode hätte es keiner Falada übel genommen, wenn er seine Sachen gepackt hätte und zusammen mit seiner Frau ausgewandert wäre. Zum Beispiel in die USA, wo er vor allem durch seinen 1932 erschienenen Roman »Kleiner Mann, was nun?« große Berühmtheit erlangte. Solche Vorgehen erscheinen in der Theorie immer so einfach umsetzbar. Aber Falada war körperlich und geistlich labil. Er hätte niemals die Kraft aufbringen können, sich in einem fremden Land ein neues Leben aufzubauen. Und das leitet mich zu dem nächsten Punkt hin, nämlich den Themen der Exilliteratur. Grundlegende Themen der Exilliteratur sind die Kritik am Nationalsozialismus, verbunden mit einer Aufklärung über eine Warnung vor diesem. Ferner verfolgten Autoren im Exil das Ziel, durch ihre Werke einen Beitrag zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland zu leisten und Widerstandskämpfern zu unterstützen. In ihren Werken argumentieren sie auch für den Frieden und die Menschlichkeit sowie gegen den Krieg. Hinzu kommt die Thematisierung des Lebens im Exil. Unter anderem lassen sich Motive der Sehnsucht nach der Heimat, des Verlusts der eigenen Kultur und Existenzängste in den Werken wiederfinden. Eine Auffälligkeit besteht jedoch darin, dass Werke der Exilliteratur im Gegensatz zu Werken anderer Literaturepochen keine einheitlichen oder sprachlichen bzw. formalen Merkmale besitzen. Es ist nicht vergleichbar wie mit einem Sturm- und Drang-Drama, bei dem man sofort 3 Merkmale und 2 Beispiele nennen kann. Beeinflusst wurde die Exilliteratur in ihrer Nüchternheit und Präzision durch die ihr vorausgehende Literaturepoche der neuen Sachlichkeit. Viele Autoren, die während des Zeit des Nationalsozialismus ins Ausland flüchten mussten, hatten ihre Werke zuvor im Stil der neuen Sachlichkeit verfasst. Die Werke, die im Exil entstanden, bauten sprachlich und stilistisch verständlicherweise weiterhin auf diesem Stil auf. Ein frühes Werk der deutschen Exilliteratur stellt Klaus Manns Buch Mephisto dar. In einem Artikel nennt Deutschlandfunk das Buch »Kalt und böse«. Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, schaffte es, dieses Werk in nur 1 Jahr fertigzustellen. Hauptfigur des Romans ist Henrik Höfgens, eine Nachahmung des echten Hamburger Schauspielers Gustav Gründgens. Goethes Figur Mephisto war Gustav Gründgens Lebensrolle, also die Rolle, die ihn maßgeblich bestimmte. Klaus Mann wies seine persönliche Beziehung zu Gründgens auf, denn dieser war mit seiner Schwester Erika Mann verheiratet. Der Autor entwirft mit dem Roman eine These. Gründgens diente nicht aus irgendeiner politischen Überzeugung dem NS-Regime, sondern aus purem, zynischen Opportunismus. Er sah sozusagen eine Chance, wie er aufsteigen konnte, und ergriff sie. Und er zahlte dafür jeden Preis. Dieser Roman einer Karriere, wie es im Untertitel heißt, ist wirklich lesenswert und bietet eine tiefe Einsicht in die Welt der damaligen Mitläufer. Nachdem ich auch jetzt schon mehrmals auf die Mann-Familie zu sprechen kam, möchte ich mich nun ausführlicher mit Thomas Mann beschäftigen. Der Literaturnobelpreisträger entwickelte sich zu einer der herausragendsten Autoren Deutschlands und ist bis heute hoch angesehen. Mit der erstarkenden NS-Bewegung setzte sich der jüngere Bruder Heinrich Mann erstmals in seiner 1930 in Berlin gehaltenen deutschen Ansprache kritisch auseinander. Von einer im März 1933 begonnenen europäischen Vortragsreise kehrte er, unter anderem auf Drängen seiner Kinder Erika und Klaus Mann, nicht wieder nach Deutschland zurück. Mann und seine Familie wanderten schließlich 1938 in die USA aus, wo sie im kalifornischen Los Angeles ansässig wurden. Von November 1941 bis zum Kriegsende wandte sich der Schriftsteller mit einer eigenen antinazistischen Rundfunksenderei an die Bevölkerung seines Heimatlandes. Der Titel: Deutsche Hörer. Diese Radiosendung wurde für das deutsche Programm von der britischen BBC produziert. Eine Rückkehr in das ihm entfremdete Deutschland lehnte er ein Leben lang ab. Doch auch im Exil fühlte er sich entwurzelt und leidet immer wieder unter depressiven Verstimmungen. Als Gegenmittel dient ihm vor allem sein rigider Tagesablauf. Jeden Morgen um 9 zieht er sich für 3 Stunden zum Schreiben zurück. Nach einem Spaziergang und dem Mittagessen recherchiert er weiter für sein aktuelles Projekt. Als Thomas und Katja Mann, seine Ehefrau, in die USA übersiedeln, gibt er sich bei der Ankunft erstmals wieder kämpferisch. Auf die Frage eines Reporters, ob er das Exil als Last empfinde, antwortet er trotzig: Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine Kultur in mir und betrachte mich nicht als gefallenen Menschen. Thomas Manns Beispiel zeigt eindrücklich, wie beschwerlich es sich gestalten kann, anderswo ein neues Leben aufzubauen, auch wenn man über alle scheinbaren Ressourcen verfügt. Ähnlich wie Annas Vater in Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, führte er in Deutschland und im Exil zwei gänzlich verschiedene Leben. Sowohl Annas Vater als auch Thomas Mann kehrten nie wieder zurück, weil es auch nach einem Frieden aussichtslos erscheint, sich ein Leben in der alten Heimat aufzubauen. Kommen wir noch einmal auf die Zeit nach dem Nationalsozialismus zurück. Im Jahr 1945 bricht die Stunde Null an. Deutschland ist besiegt und die Siegermächte besetzen das Land. Nach und nach bauen die Bürger die Städte wieder auf. In dieser Zeit, nämlich im Jahr 1947, verfasst der deutsche Schriftsteller Hans Fallader, das ist sein Künstlername, eigentlich heißt er Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, den Roman Jeder stirbt für sich allein. Der Roman basiert auf Otto und Elise Hampel, die 1940 bis 1942 in Berlin Postkartenflugblätter gegen Hitler ausgelegt hatten und denunziert worden waren. Hollatter schrieb den Roman Ende 1946 in knapp 4 Wochen und am 5. Februar 1947 starb er. Der Roman gilt als das erste Buch eines deutschen nicht-emigrierten Schriftstellers über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In der Rezeption ragt das Buch vor allem deswegen so hervor, weil die Angst der Figuren ständig greifbar ist. Heribert Hoven, Münchner Literaturkritiker, sagt aus, dass der Roman ein Geschlecht voller Angst sei, und zwar in einem permanenten Existenzkampf, in dem sich jeder gegenüber allen anderen behaupten muss. Vorgeführt wird der Verfall der sozialen Bindungen und moralischen Werte in einem totalitären System. Das Haus in der Berliner Jablonski-Straße 55, so dort, wo das Ehepaar wohnt, wird es zu einer Miniaturausgabe des Dritten Reichs. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig denunzieren und einander nach Leben und Besitz trachten. So stehen die Menschen in einer Diktatur nicht nur beim Sterben, sondern bereits beim Leben allein. Primo Levi, ein italienischer Schriftsteller, wurde 1919 geboren und überlebte den Holocaust nur knapp. In seinem Werk Ist das ein Mensch? Verarbeitet er seine Erfahrungen im KZ Auschwitz. Er nannte Falladers Roman das beste Buch, das je über den deutschen Widerstand geschrieben wurde. Die FAZ schreibt in einem Artikel aus dem Jahr 2011, dass der Roman vor allem von Bösartigkeit und ihrer Auswirkung auf das normale Leben handele. Ich lege jedem nahe, sich mit Falladers Buch selbst zu befassen. Ich habe 2014 die ungekürzte Neuauffassung erworben und bin immer noch überwältigt von der Direktheit des Romans. Wir müssen uns klarstellen, dass es sich um eine wahre Geschichte mit real existierenden Personen handelt. Das Ehepaar Quangel, so heißen sie in der Romanfassung, sind letztendlich auch nur normale Personen und wollten auch nie als große Heroen in die Geschichte eingehen. Doch in ihrem bürgerlichen, ziemlich normalen Leben fand etwas Grausames statt und sie beschlossen, dagegen vorzugehen. Und damit sind sie uns allen ein Vorbild. Doch die Frage stellt sich, was hier jetzt kommt. Sind wir müde, um über den Widerstand in der NS-Zeit zu reden? Ich weigere mich, dies zu glauben. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Abstand haben wir zu dem, was geschehen ist. Doch das darf uns keineswegs vor unserer Verantwortung drücken. Wenn sich jemand weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, empfehle ich vor allem das Buch »Jeder schreibt für sich allein« von Anatole Regner. Das Buch behandelt die Frage, ob man als Schriftsteller in der NS-Zeit überhaupt aufrecht bleiben konnte. Das Buch wurde als Dokumentation verfilmt und läuft aktuell im Kino. Viele Autoren, die ich in der heutigen Episode genannt habe, kommen darin vor. Besonders Thomas Mann, Hans Fallader, Ina Seidel und so weiter. Dieses Buch brachte mich ebenfalls auf die Idee, überhaupt erst mit dieser Episode anzufangen. Ich habe gesehen, dass man immer wieder neu dazu lernen kann und natürlich auch niemals auslernen kann. Wir müssen uns vor Augen führen, dass auch Literatur als politische Waffe verwendet werden kann und erheblichen Schaden anrichtet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.